ARD.
Ihr hört den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Es ist Sonntagmorgen, wir sind wieder zusammen. Ihr hört es noch so ein bisschen am Kratzen meiner Stimme. Letzte Woche ging leider gar nichts. Aber jetzt habe ich euch einen ganz fantastischen Gast eingeladen. Dr. Carsten Schlee. Der ist Toxikologe. Was macht so ein Toxikologe? Klären wir heute alles. Aber vielleicht kennt ihr selber aus eurem Alltag Sätze wie: Oh Mann, ohne ganz viel Kaffee morgen geht bei mir gar nichts. Leute, ich brauche jetzt mal Nervennahrung. Schoki, wo ist die Schokolade? Oder abends, nachmittags vielleicht schon, ein Glas Wein zum Runterkommen, weil der Tag so anstrengend war. Leute, es geht heute um Drogen. Gar nicht unbedingt, die man irgendwo in der dunklen Ecke hier am Frankfurter Hauptbahnhof kaufen kann. Nee, es geht um unsere Alltagsdrogen. Und davon gibt's eine ganze Menge. Ich freue mich auf den Toxikologen Dr. Carsten Schlee. Über Risiken reden wir heute. Denn das Buch ist ein Buch über Risiken, aber vielleicht auch über Lösungen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und habe mir heute Morgen einen Toxikologen Dr. Carsten Schlee eingeladen. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch, denn wir wollen über etwas Wichtiges reden, die Wahrheit über unsere Drogen. Was ist denn eine Droge?
Also es gibt viele verschiedene Definitionen von Drogen. Das hängt davon ab, wer die Definition aufgestellt hat. Waren das Intensivmediziner, waren das Psychologen? Ich behandle die Definition ein bisschen oberflächlich, damit ich mich nicht in wissenschaftliche Fallstricke begebe. Eine Droge ist für mich generell etwas, was eine gewisse Form von Abhängigkeit hervorruft und was mein Denken irgendwie stimuliert oder vielleicht sogar Halluzinationen hervorruft oder irgendwie psychoaktiv etwas mit meinem Gehirn macht.
Okay, und mit Ihrem pharmazeutischen, toxikologischen Wissen nehmen Sie die beliebtesten Drogen unserer Zeit unter die Lupe. Aber warum heißt es denn unsere Drogen? Meine sind doch vielleicht andere als Ihre.
Genau, aber deswegen fokussiere ich mich auf viele Drogen. Also das geht von illegalen Drogen, die illegal konsumiert werden, bis zu unseren Alltags-Allerweltsdrogen, Alkohol, auch Koffein, Nikotin, Tabak, alles Mögliche. Und ich glaube, da findet jeder eine Droge, die er schon mal konsumiert hat oder konsumiert.
Und Sie haben das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern da ist Hashtag der Apotheker dabei. Das klingt so ein bisschen anonym.
Genau, also Hashtag der Apotheker und auch ich, wir sind sehr in sozialen Medien aktiv.
Ja, da weiß man es, ne?
Genau, und er tritt sehr provokant auch oft auf, spricht Klartext und um sich selber zu schützen, tritt er nur unter Pseudonym auf.
Also illegale Drogen, klar, wenn man sie besitzt oder vertickt, dafür hat es dann rechtliche Konsequenzen. Aber legale Drogen?
Na, legale Drogen gibt es viele. Also ganz vorangenannt ist der Alkohol. Das ist eine Droge, die legal ist. Tabak ist eine legale Droge. Lachgas, was man kaufen kann, ist eine legale Droge. Auch der Zucker wird von vielen durchaus als legale Droge definiert.
Also haben wir einiges, was wir heute besprechen müssen. Was macht denn eigentlich ein Toxikologe?
Toxikologen haben vielfältige Arbeitsfelder. Ich persönlich beschäftige mich mit Arbeitsschutz, also mit Giftstoffen am Arbeitsplatz. Mhm. Aber viele arbeiten in der Forschung, beschäftigen sich eben mit der Auswirkung von verschiedenen Drogen, machen Beratungen, machen gesetzliche Registrierungen. Das Arbeitsfeld ist unglaublich groß.
Und was reizt Sie an dem Thema?
Was ist nicht spannend daran, herauszufinden, was einen selbst umbringen kann? Und was es genau im Körper macht, das ist die Gegenfrage.
Ja, ganz genau. Also auf diese Reise haben Sie sich natürlich im Rahmen des Studiums begeben. Und wenn Sie jetzt sagen, die Wahrheit über unsere Drogen, gibt es denn etwas, was wir völlig falsch einordnen?
Mir geht es da hauptsächlich um das Wort Risikokommunikation und Risikowahrnehmung. Also welche Risiken lesen wir irgendwo und wie nehmen wir Risiken auf? Ich will nur ein kurzes Beispiel nennen. Alkohol wird in kleinen Mini-Fläschchen an der Kasse neben den Süßigkeiten verkauft. Mhm. Es macht also den Eindruck, als wäre es genauso harmlos in Anführungszeichen wie Süßigkeiten, aber in Wirklichkeit ist es eine brandgefährliche Droge.
Und dadurch, dass es sich in unserem optischen Umfeld so bewegt, in unserem Alltagsumfeld auch, schätzen wir die Gefahr manchmal gar nicht so groß ein. Verstehe ich Sie da richtig, wie sie denn dann tatsächlich ist?
Genau, das ist so. Also ich habe mit vielen Leuten, Alkohol ist eines meiner Lieblingsthemen, ich komme ja aus Bayern, da gibt es Oktoberfest, wird Bier in Maßkrügen, in Literkrügen getrunken. Und für viele ist Alkohol, Bier, was auch immer, kein Genussmittel, wie es eigentlich sein sollte, sondern ein Durstlöscher. Also ja. Die trinken abends in der S-Bahn einen halben Liter Bier, weil sie Durst haben und ignorieren die Risiken, die davon ausgehen, total.
Okay, ich verspreche Ihnen, wir werden heute auch noch über Bier reden, Herr Dr. Schlee. Aber wir fangen erstmal an mit meiner Lieblingsdroge, dem Kaffee. Bis gleich. Ja, freue mich, dass Sie mein Gast sind heute hier im HR3 Sonntagstalk. I like, dass ihr immer einschaltet, schön im Sonntagstalk hier von HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und wahrscheinlich habt ihr, genau wie ich, eine Tasse vor euch. Darin dampft sicherlich auch ein Kaffee. Dann nehmt noch einen Schluck, aber verschluckt euch nicht an diesem Satz von meinem heutigen Gast, dem Toxikologen Dr. Carsten Schlee. Koffein ist weltweit die am häufigsten verwendete, legale, psychoaktive oder psychoaktiv wirkende Droge. Dr. Schlee, Hilfe, sind wir alle Junkies?
Ich habe es nicht selber gezählt natürlich, aber das ist das, was die ganzen Berichte hergeben. Kaffee wird weltweit konsumiert. Das Koffein, was darin ist, wie übrigens auch in Tee, ist eine psychoaktiv wirkende Droge. Und ja, Koffein ist die am meisten konsumierte, weltweit konsumierte Droge.
Und was heißt psychoaktiv? Wie wirkt denn Koffein in unseren Körpern?
Also ich möchte gleich mal voranschreiten. Ich habe hier auch eine Tasse Kaffee stehen. Auch ich trinke Kaffee. Koffein wirkt hauptsächlich, deswegen trinken das ja auch viele oder haben es mit Trinken angefangen, wachmachend. Oder besser, es reduziert die ansteigende Müdigkeit in unserem Körper. Und damit es das macht, muss es an gewisse Stellen in unserem Körper andocken und wirkt aktiv, also psychoaktiv auf unser Gehirn. Und dann kann man eigentlich sagen, dass es Richtung Droge definiert wird. Und ein ganz wichtiger Punkt, Koffein macht körperlich abhängig. Und es werden viele schon mal selber am eigenen Leib verspürt haben. Auch ich mache regelmäßig so eine 2-3-4 Wochen Pause, mal Koffeinpause. Ich kriege schreckliche Kopfschmerzen.
Das habe ich auch. Das mache ich auch einmal im Jahr. Und es sind tatsächlich Kopfschmerzen.
Total.
Erstaunlich.
Ja. Also der Körper vermisst das dann. Der hat sich darauf eingestellt, dass er regelmäßig sein Koffein kriegt. Das braucht er auch. Und dann kriegt man Kopfschmerzen wie verrückt. Man ist auch müde. Also ich merke das auch immer, weil diese wachmachende Wirkung fehlt. Die gute Nachricht ist, der Körper stellt sich auch wieder darauf ein. Weswegen man sagen muss, Koffein in Maßen ist relativ harmlos.
Okay, es gibt ja Kollegen, die kennen wir ja alle, die sagen, oder Partner, Partnerin, die sagen, ich brauche erstmal meinen Kaffee, bevor du mich ansprichst. Also ist das denn tatsächlich so, dass manche Körper wirklich die Schwungrad des Koffeins brauchen, um in Gang zu kommen?
Nein, das ist eine total interessante Sache. Diese erste Tasse Kaffee, die ja oft auch dieses Glücksgefühl in einem auslöst, wenn man sie alleine in der Hand hält. Also ich liebe meine erste Tasse Kaffee am Morgen. Das ist hauptsächlich ein Lindern unserer Entzugserscheinungen, dieses Gefühl, was wir da verspüren. Weil der Körper über die ganze Nacht ein Defizit an Koffein aufgebaut hat. Und wenn wir koffeinabhängig sind und viele, die regelmäßig Koffein zu sich nehmen,
oh mein Gott, wir sind dann ja schon wie Junkies auf Entzug morgens am Frühstückstisch.
Genau, das kann man so sagen. Und das ist total interessant, dass Sie das sagen. Weil Risikowahrnehmung wieder. Koffein ist eine Droge. Wir sind davon abhängig, aber es ist gesellschaftlich total anerkannt. Es ist auch gesundheitsmäßig eine relativ harmlose Droge, sage ich mal. Also wenn man es in Maßen trinkt. Aber trotzdem könnte man sagen, wir sind Junkies auf Koffein.
Ja. Hat es denn gesundheitliche Risiken? Gibt es so eine bestimmte Anzahl von Gramm, was weiß ich, 20 Gramm reines Koffein, keine Ahnung, könnten tödlich sein? Oder ja. 36, Sie schreiben in Ihrem Buch über einen Farmer in Amerika, der hat, ich glaube, 36 Tassen Kaffee am Tag getrunken und dann eine Psychose samt Paranoia entwickelt. Okay.
Also ja, ab 10 Gramm Koffein, sagt man so im Schnitt, das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie wir selber aufgestellt sind von der Biochemie, aber ab 10 Gramm Koffein können wir sterben. Das mit Kaffee zu erreichen ist relativ schwierig, wenn man sich überlegt, dass in so einer Tasse Kaffee vielleicht 100 Milligramm Koffein drin sind und im Espresso 40 Milligramm, aber das machen hauptsächlich Bodybuilder. Die nehmen lösliches Koffein, nehmen das direkt ein, weil das irgendwie Muskelwachstum stimuliert und da sind schon Leute dran gestorben an diesen 10 Gramm Koffein. Viel spannender ist, also neben dem, dass man sterben kann, was natürlich total tragisch ist, dass man von Koffein in zu hohen Dosen auch eine Psychose entwickeln kann.
Das wissen also viele das, gar nicht. Das ist eben auch erstaunlich, das wusste ich auch nicht. Aber wenn man dann den Kaffee wieder weglässt, geht dann auch die Psychose oder diese samt Paranoia, geht das dann auch wieder weg?
Im Normalfall ja. Also da muss man drei Sachen dazu sagen. A, Koffein macht aus einem gesunden Menschen keinen psychotischen. Da muss man schon eine gewisse Veranlagung haben. Also keine Ahnung, wenn jetzt die Mutter zum Beispiel psychotisch war, dann kann es natürlich passieren. B, es muss sehr viel Kaffee sein. Also dieser Landwirt, der hat 36 Tassen am Tag getrunken.
Crazy.
Und C, die gute Nachricht ist, als der dann seinen Kaffeekonsum wieder reduziert hat, dann sind diese psychotischen Schübe auch wieder weggegangen.
Und im Grunde ist das ja eine Droge, die wir ganz normal im Supermarkt kaufen können.
36 Tassen müssen sie erstmal trinken am Tag. Ja. Ne? Oder 10 Gramm. Also Koffein, so wie wir es zu uns nehmen, wenn wir gesund sind, können wir relativ bedenkenlos trinken. Na, wenn wir jetzt vielleicht eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sowieso schon haben, dann kann das Koffein natürlich auch aufs Herz schlagen oder ähnliches. Oder wenn wir schwanger sind, ne, das sagt man zwar auch, 1-2 Tassen sind okay, aber da würde ich jetzt vielleicht auch nicht 10-15 Tassen Kaffee am Tag trinken. Aber Koffein ist, verglichen mit der Menge, die wir trinken, in Kaffee oder auch in Tee, Tein, Koffein ist das gleiche, relativ harmlos.
Und Kinder, sollten die Kaffee trinken?
Nee, auch nicht, eher nicht zurückhaltend. Also man gibt so ein paar Mengen, was Heranwachsende durchaus zu sich nehmen können, aber denken Sie einfach dran, Koffein ist eine psychoaktiv wirkende Droge, die wirkt aufs Gehirn und ich wollte meiner Tochter jetzt nicht unbedingt eine psychoaktiv wirkende Droge, die aufs Gehirn wirkt, geben,
verabreichen,
während das Gehirn gerade sich entwickelt.
Da haben Sie natürlich recht, Dr. Carsten Schlee. Sie sind heute unser Gast und wir finden gemeinsam die Wahrheit über unsere Drogen raus. Und gleich gehen wir mal rüber zum Alkohol. Bis gleich.
Bis gleich.
Eine Droge, für die man keinen Dealer braucht, die gibt's an jedem Kiosk und in jedem Supermarkt ganz legal zu kaufen. Alkohol. Fast 20.000 Frauen und über 40.000 Männer sind 2016 zum Beispiel an den Folgen von Alkohol gestorben. Es sind unglaubliche 8 Millionen Menschen in unserem Land, die regelmäßig so viel Alkohol konsumieren, dass sie ihre Gesundheit damit schaden. Ist Alkohol, Dr. Schlee, also die gefährlichste legale Droge, die wir zu uns nehmen können?
Definitiv. Alkohol ist meines Erachtens die am weltweit meisten unterschätzte Droge, was Gesundheitsgefährdungen angeht.
Wie kann das sein, wenn wir diese Zahlen kennen?
Das ist politisch so. Alkohol gibt es schon seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft. Mhm. Früher war Alkohol sogar was Gutes, weil das Wasser so verunreinigt war. Dann musste man das Wasser mit Alkohol mischen, damit die Keime im Wasser abgetötet werden. Also
gut, mittlerweile haben wir Kläranlagen und unsere Hinterlassenschaften fließen nicht mehr durch die Stadtmitte in kleinen Rinnsalen hindurch. Angeblich ist ja ein Glas Wein am Tag gesund. Die Behauptung habt ihr gecheckt. Stimmt das denn?
Das stimmt definitiv nicht. Das wird oft in Frankreich mit Frankreich in Bezug genommen, weil die ja immer ihr Glas Rotwein zum Abendessen trinken und die Franzosen, die mittags schon, genau, und die Franzosen, die am Meer leben, eher so ein bisschen gesünder sind. Da haben wir so Statistiken aufgestellt, dass das offensichtlich der Wein ist. Das ist definitiv nicht so. Was man sagen muss, in Wein sind sicherlich einige gesundheitsfördernde Substanzen drin. Die sind aber im Traubensaft auch drin. Mhm. Die sind im Wein nur in so geringer Menge drin, dass es also keine nachweisbaren Wirkung auf den Körper hat. Und selbst wenn es eine Wirkung, eine positive auf den Körper hätte, muss man sagen, dass der Alkohol, der drin ist, diese Wirkung mehrfach wieder kaputt macht, weil er eben gesundheitsgefährdend ist.
Was macht denn der Alkohol in unserem Körper denn dann ganz genau?
Also der Alkohol macht viele Dinge. Wenn wir zu viel auf einmal trinken, merken wir das ja, der wirkt aufs Gehirn, da werden wir betrunken, schwindelig, manche Leute sogar ausfallend oder aggressiv.
Reaktionszeit wird verlangsamt.
Reaktionszeit wird verlangsamt. Kann ich eine Alkoholvergiftung auch kriegen? Kann sterben dran? Ne? Kann meine Atmung aussetzen? Das weiß aber jeder. Was das viel gefährlichere ist, ist, dass jedes Glas Alkohol eine krebsauslösende Wirkung hat. Jetzt muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also auch ich, wie gesagt, ich wohne in Bayern, ich trinke auch gerne mal ein kleines Bier zum Grillen oder ähnliches. Das heißt, wenn Sie mal ab und zu ein kleines Glas Bier trinken oder ein kleines Glas Wein, dann verschwindet dieses steigende Risiko im Hintergrundrauschen. Mhm. Aber je mehr Sie trinken und auch wenn Sie regelmäßig rauchen, dann haben Sie eine signifikante Steigerung des Krebsrisikos für sich. Und das ist schon der Fall, also eine messbare Wirkung ist schon der Fall, wenn Sie jeden Tag ein Bier oder ein Glas Wein trinken.
Mhm. Und da gibt es ja viele, die das machen und immer sagen, als Entspannung zum Runterkommen. Es gibt ja auch viele Erklärungen, Geselligkeit. Man wird manchmal ja richtig gedrängt, auch mitzutrinken. Also der nicht trinkt, hat es ja eigentlich schwieriger als der trinkt.
Das finde ich total schwierig in unserer Gesellschaft. Das ist wirklich oft so. Das ist wieder das, was ich gesagt habe. Risikokommunikation, Risikowahrnehmung. Die Leute sehen Alkohol nicht als Droge an, die gesundheitsschädigend ist, sondern, ach komm, das macht doch jeder. Ich habe es auch überlebt. Dann höre ich oft, mein Opa hat jeden Tag 2 Flaschen Bier getrunken und ist gesund gestorben am Ende. Da sage ich immer, ja, das ist schön. Aber die Leute, die an Krebs gestorben sind, die können halt heute nie mehr mitreden.
Leberschäden kommen natürlich auch nochmal dazu. Ab 2,4 Promille kann es Probleme mit der Atmung geben. Ab 4 Promille droht spätestens dann Lebensgefahr. Und da gehen wir von einem mittelgroßen, mittelschweren Mann aus. Macht Alkohol einen Unterschied in den Körpern von Frauen und von Männern?
Ja, das liegt aber hauptsächlich an dem unterschiedlichen Volumen, was der Körper hat. Frauen sind im Normalfall im Durchschnitt ein bisschen kleiner, ein bisschen zierlicher, haben auch im Normalfall eine geringere Muskelmasse. Das heißt, der Alkohol, den wir trinken, der verteilt sich auf weniger Volumen, verteilt sich in den Körperkompartimenten anders. Das heißt, der Alkohol wirkt bei Frauen im Normalfall schneller als bei Männern, weil das Volumen einfach geringer ist. Muss man aber auch dazu sagen, das ist alles auch eine Gewöhnungssache. Also wenn Sie Alkohol trinken, dann gewöhnen Sie sich auch an den Alkohol. Die krebserzeugende Wirkung bleibt trotzdem gleich, aber dieser Rauscheffekt, den Sie haben, der wird nach hinten rausgezögert.
Aber dann brauchst du natürlich wahrscheinlich immer mehr. Was wir noch mal ganz klar sagen wollen, Dr. Schlee, ist auf keinen Fall Alkohol in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Nicht einen Tropfen?
ganz wichtig, nicht einen einzelnen Tropfen. Jetzt höre ich immer von vielen, ja gut, aber ein Säften ist ja teilweise nicht durch natürliche Gärung auch ein geringer Prozentsatz Alkohol enthalten. Ja, das ist so, deswegen sollte man auch nicht literweise Saft trinken, sondern verdünnte Schorle und ähnliches. Aber jedes Glas Sekt, was ihr an Silvester trinken, jedes Bier kann ihr ungeborenes Baby im Mutterleib schädigen. Das ist einfach so und das ist Fakt.
Klare Worte vom Giftexperten, so nenne ich sie jetzt mal, Dr. Carsten Schlee. Bis gleich.
Bis gleich.
Carsten Schlee lacht hier im hr3 Sonntagstalk, wenn ich ihn Giftexperte nenne. Dabei reden wir heute mit ihm als Fachmann, als Toxikologe und Biologe über unsere Alltagsdrogen. Warum lachen Sie beim Wort Giftexperte?
Giftexperte schreibe ich auf meine Visitenkarte ab sofort. Ja. Super.
Klingt nach so einem Geheimlabor mit unglaublich vielen Reagenzgläsern. Aber wir sprechen ja das aus und versuchen aufzuräumen mit Vorurteilen, dass jeder denkt, ach, mal so ein Glas Bier am Abend, eine Flasche Wein, das kann ja gar nicht schaden. Es hat eben doch Konsequenzen, wenn wir über Alkohol reden. Und Sie wollen ja die Wahrheit, so haben Sie es auf jeden Fall niedergeschrieben, über unsere Drogen auch ans Licht bringen. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das lass sein. Das sind ja immer so lockere Sprüche. Nehmen viele als Anleitung nochmal mit, um vielleicht weniger verkatert zu sein, trinken aber im Grunde weiter, oder?
Ja, und das stimmt auch gar nicht. Was den Kateranschluss angeht, stimmt's gar nicht. Da gibt's wissenschaftliche Studien drüber, dass die Leute den gleichen Kater haben oder einen ähnlichen Kater, je nachdem, was sie zuerst trinken. Mhm. Die Historie des Spruches ist, also historisch bedingt in Anführungszeichen. Mhm. Und zwar liegt es an der Vergangenheit. Früher konnten sich die Leute Wein leisten, wenn sie reich waren. Und wenn sie arm waren, haben sie sich halt nur dünn Bier, verdünntes Bier geleistet. Ah. Das heißt, wenn ich Wein auf Bier trinke, heißt es, ich kann mir dann Wein leisten. Ich bin gesellschaftlich aufgestiegen. Mhm. Und wenn ich zuerst Wein trinke und dann auf dünn Bier ausweichen muss, bin ich sozial abgestiegen, weil ich weniger Geld habe.
Also geht es gar nicht um den Kater, sondern es geht um den, oder ging ursprünglich um den sozialen Auf- oder Abstieg.
Genau, und es ist wissenschaftlich bewiesen, am Kater macht es nichts aus.
Warum können manche Menschen, Freunde, Bekannte, nach einer Flasche Bier aufhören und andere trinken vier?
Das hat, sagen wir mal, hauptsächlich zwei Gründe. A, sind wir alle unterschiedliche Individuen mit einer unterschiedlichen Biochemie. Das heißt natürlich, Alkohol wirkt auch ein bisschen anders auf uns. Dann haben wir die unterschiedliche Körpermasse. Wer mehr wiegt, kann mehr Alkohol trinken, weil es sich auf mehr Volumen verteilt. Und der hauptsächliche Grund ist aber die Gewöhnung an Alkohol. Mhm. Wer regelmäßig Alkohol trinkt, da gewöhnt sich der Körper dran und der wird nicht so schnell betrunken und braucht dann immer mehr, um betrunken zu werden. Dann macht aber ein Bier nichts aus. Währenddessen, wenn ich nie Alkohol trinke, kann ich nach einem Bier schon betrunken werden.
Was sind denn, ich nenne das mal Hilfeschreie unserer Körper, die dann sagen, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, wenn man jeden Abend sich die Kante gibt, wenn man jeden Abend Alkohol konsumiert?
Also der allererste Hilfeschrei, den jeder kennt, ist der Kater am nächsten Tag. Mhm. Ein Kater am nächsten Tag ist eine Alkoholvergiftung, das muss man einfach sagen.
Das feiern manche aber als große Errungenschaft, ne?
Was ich sehr dubios finde, aber ich gut, auch. Ja. Es ist eine Alkoholvergiftung, die im Normalfall wieder reversibel ist. Also ich erhole mich wieder, brauche vielleicht ein paar Tage, aber dann ist alles gut. Das ist so das allererste, was man merkt. Mhm. Und dann ist natürlich immer ein Warnzeichen, wenn man denkt, man braucht den Alkohol. Also wenn ich jetzt abends da bin und ich höre dieses, ich muss ein Glas Wein trinken, um runterzukommen von dem Stress. Mhm. Da merkt man ja schon, dass der Körper so eine Art Suchtverhalten hat, weil er braucht das, um auf einen normalen Erholzustand zu kommen. Das muss nicht gleich gravierend oder dramatisch sein, wenn man das mal verspürt, aber das sollte so ein erstes kleines Warnzeichen sein.
Aber gibt es das denn noch dann, Genuss trinken aus reinem Genuss, um vielleicht den Winzer zu feiern oder die Lage oder diese besondere Traube? Da machen ja manche eben, haben da sehr, sehr viel Fachkenntnis. Manche, habe ich manchmal das Gefühl, machen da auch so ein Kult drum, damit sie sich noch ein Glas reinpfeifen können. Also wo ist es noch Genusstrinken und wo fängt dann schon Abhängigkeit dann auch an?
Also Genusstrinken ist es dann, wenn Sie nicht regelmäßig Alkohol trinken, also regelmäßig, wenn Sie jetzt einmal im Quartal regelmäßig trinken, dann kann es auch noch Genuss sein. Aber wenn Sie das einfach ab und zu trinken, Sie verspüren keinen Zwang danach, Sie trinken das, weil Sie eben was genießen wollen. Sie trinken es nicht, weil Sie Durst haben. Sie trinken es nicht, weil Sie denken, ohne komme ich nicht runter. Sie trinken es nicht, weil Sie das wirklich jeden Tag trinken. Aber muss man wirklich sagen, wann ist es noch Genuss? Wann rutscht man schon in eine Abhängigkeit rein? Das ist jetzt keine harte Grenze, ne? Das verschwimmt so ein bisschen. Mhm. Deswegen rutschen ja viele so unerkannt in eine Abhängigkeit hinein.
Und wir sehen's, aber die wenigsten von uns sagen doch dann auch tatsächlich was. Also das ist ja immer ein sehr, sehr wackeliges Terrain, wenn wir den Freund oder die Freundin haben, die sagt, ach komm, noch ein, ich hole noch mal eine Flasche, komm, jetzt trink doch mal einen mit, jetzt sei doch nicht so, ist schon 18 Uhr. Das kennen Sie doch auch, solche Sprüche. Wann spricht man vielleicht auch mal Klartext gegenüber Kollegen oder Familienangehörigen, Partnern, Partnerinnen?
Selbst als guter Freund ist es schwierig, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, dazu gehört bei vielen Leuten auch erstmal, wenn sie das erste Mal darauf aufmerksam gemacht werden, so eine Art Verleugnung. Hm. Was, das stimmt doch gar nicht, lass mich in Ruhe, was erzählst du für einen Käse?
Eine Abwehrhaltung.
Genau, eine Abwehrhaltung. Aber das ist der erste Schritt, dass man vielleicht selber erkennt, dass man ein Problem hat. Und nur wenn man selbst erkennt, dass man ein Problem hat und dann vielleicht das Problem reduzieren will, nur dann kann man es schaffen, da auch rauszukommen. Deswegen ist diese erste Ansprache, so schwierig sie ist, immens wichtig.
Ganz wichtig. Und ich merke schon, Kaffee kann man alleine trinken. Bei Alkohol ist es oft eben auch in Geselligkeit. Dadurch wird es dann vielleicht leichter auch nochmal gedeckt. Es ist gut, dass Sie heute da sind, Carsten Schlee. Reden wir doch vielleicht gleich nochmal übers Rauchen. Bis gleich, Dr. Schlee.
Bis gleich.
Mal ein Glas Rotwein zum Abendessen, ein paar Süßigkeiten, um die Nerven zu beruhigen oder eine Tablette, um in den Schlaf zu finden. Kein Problem. Oftmals aber eben leider doch, sagt mein heutiger Gast, der sich mit Alltagsdrogen auskennt, der von Beruf Toxikologe ist, Dr. Carsten Schlee. Und nochmal eine Frage ganz kurz zum Thema Alkohol, lieber Herr Schlee. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob Jugendliche schon Alkohol trinken oder ob sie eben erst später damit beginnen?
Definitiv. Aus zwei Gründen. A, wenn man als junger Mensch schon Alkohol trinkt, gewöhnt man sich natürlich an den Geschmack von Alkohol und es wird normal, Alkohol zu trinken. Und B, gerade was eine krebserzeugende Wirkung angeht, wenn Sie heute was trinken, dann kriegen Sie ja erst 20, 30, 40 Jahre später den Krebs. Das dauert bei Alkohol.
Die Zellen vergessen nicht.
Genau, die Zellen vergessen nicht. Und je früher Sie anfangen zu trinken, ist wie beim Sonnenbrand, je früher Sie einen Sonnenbrand kriegen, je früher Sie anfangen zu trinken, desto größer wird das Wahrscheinlichkeit, dass Sie Krebs bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt mit 80 erst anfange, Alkohol zu trinken, dann kann ich zwar auch irgendein Gesundheitsproblem kriegen, aber Krebs werde ich wahrscheinlich davon nie mehr kriegen.
Wenn wir jetzt mal auf das Rauchen schauen, insgesamt fast 23% der deutschen Bevölkerung über 18 greift zur Zigarette. Good News bei den Jugendlichen ist Rauchen eher out, also vor 20 Jahren fast noch 30%, heute liegt es eher so bei 6%, sind die Zahlen von 2021-22 des Bundesgesundheitsministeriums. Aber trotzdem sterben in Deutschland noch jedes Jahr an den Folgen von Tabak 120.000 Menschen. Da muss man doch sofort sagen, weg mit der Zigarette. Also Todesursache Zigarette?
Ja, wenn wir eine reine Risikoabschätzung machen, muss man eigentlich sagen, die Zigarette müsste man eigentlich verbieten.
Und die ist auch an der Kasse, genau wie die kleinen Alkoholfläschchen, das, was Sie vorhin genannt haben, ja?
Es hat einfach eine lange Historie schon und was zu verbieten, was schon erlaubt ist schon eine Weile, ist immer schwieriger, als was neu zuzulassen. Mhm. Aber verbrannt, also vor allem verbrannter Tabak, Tabak an sich ist schon gesundheitsschädigend, aber verbrannter Tabak ist die Mutter aller Gesundheitsschäden.
Was macht der Tabak mit unserem Körper? Was passiert?
Also im Tabak ist die Hauptdrogenkomponente das Nikotin. Mhm. Auch das Nikotin wirkt so ein bisschen klärend vom Geist, ein bisschen aufputschend und ähnlich. Macht ganz klar abhängig. Das Nikotin kann auch eine gesundheitsschädigende Wirkung verursachen, je nachdem, wie viel ich zunehme. Aber das Hauptproblem beim Tabak sind diese verbrannten Tabakprodukte. Also gerade wenn ich was verbrenne, dann habe ich hunderte gesundheitsschädigende Substanzen, auch krebserzeugend wirkende Substanzen, die ich mir dann wirklich eininhaliere, einatme. Und was ich total spannend finde, ist, die Tabakpflanze lagert Radioaktivität ein. Mhm. Und man hat mal so eine Überschnittsrechnung gemacht, dass man sagt, wer ungefähr 1,5 Packungen Zigaretten am Tag raucht, hat ungefähr eine Strahlenintensität von 300 Röntgenaufnahmen des Brustkorbs im Jahr.
Das ist doch Wahnsinn. Eigentlich sind Sie doch wie so ein Warnschild auf zwei Beinen. Man müsste doch sofort aufhören zu rauchen. Klar, wir haben die Mund- und Kieferkrebs, Lungenkrebs, Raucherbein, Zungenkrebs. All diese Bilder haben wir auf den Zigarettenpackungen drauf. Was glauben Sie denn, warum greifen noch immer Menschen zu einer Zigarettenpackung?
Das sind zwei Dinge. A, jeder kennt irgendjemand, der schon 30, 40 Jahre raucht und vermeintlich gesund ist. Also kann es ja nicht so schlimm sein.
Bis auf den nervigen Husten immer, ne?
Ja genau, aber Husten, mein Gott, hat man halt. Und B, das ist das Wichtigste, man kriegt nicht sofort einen Gesundheitsschaden. Das, was ich heute rauche, ne, das macht mir vielleicht einen Schlaganfall in 30 Jahren oder einen Krebs in 30 Jahren. Das heißt, man raucht und raucht und raucht und es wird schleichend immer schlechter mit der Gesundheit, aber schließt das dann natürlich nicht 1:1 auf die Zigarette zurück, sondern auf Alterserscheinungen oder ähnlich.
Ich denke eigentlich, wir sind ganz schön gemein zu unserem Körper, oder? Total. Mit dem Koffein, mit dem Alkohol, also wir bekommen diesen Körper so frisch und ungeschützt und dann tun wir dem eigentlich so viele schlimme Dinge an.
Total, da muss ich aber nochmal dafür werben. Ein gesunder Genuss, jetzt zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin über Alkohol, ein Glas ab und zu, das ist so eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich davon krank werde. Auch wenn ich eine Zigarette rauche, ist so eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich davon was habe. Das Problem ist immer der Exzess, dieser übermäßige Konsum, das übermäßige Rauchen. Und Zigaretten machen nun mal abhängig, das heißt, es bleibt nicht bei einer, sondern es wird halt zwangsläufig immer mehr.
Jetzt haben wir gerade die Zahlen, oder ich habe sie genannt und gesagt, hey, good news, bei den Jugendlichen ist Rauchen out, nur noch 6% rauchen, aber die vapen ja, ne?
Ja.
Also die E-Zigarette. Harmlos kann das doch nicht sein, oder?
Also Vapen, E-Zigarette ist definitiv nicht harmlos.
Macht das Dampfen weniger süchtig?
Nee, das kann auch süchtig machen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Nikotin drin ist. Also das kann man ja zumischen. Es gibt auch nikotinfreie Liquids. Aber je mehr Nikotin drin ist, desto süchtig machender ist es. Das Gute am Vapen, an den E-Zigaretten ist, dass ich keinen Tabak verbrenne. Mhm. Und beim Tabak verbrennen, wie bei der Zigarette, habe ich unheimlich viele gesundheitsschädigende Stoffe. Die habe ich beim Vapen nicht. Da habe ich nur die Stoffe, die zugesetzt sind. Die können auch einen Gesundheitsschaden machen, vor allem langfristig. Wobei man da so genau noch gar nicht Bescheid weiß, wie bei Zigaretten, weil es eben die E-Zigarette noch nicht so lange gibt. Da gibt es noch nicht so viele Daten drüber. Mhm. Bei E-Zigarette muss man es ein bisschen zweischneidig betrachten. Auf der einen Seite die Leute, die einfach aus Null anfangen, E-Zigarette zu rauchen, die schaden natürlich ihre Gesundheit. Aber wenn jemand vorher Zigarette geraucht hat, es ewig versucht hat, runterzukommen und es einfach nicht schafft und es durch die E-Zigarette schafft, weil er ja sein Nikotin kriegt und ne, vielleicht was in der Hand hat, dann tut er seiner Gesundheit was Gutes und dann auch dem Gesundheitssystem, weil der die Risiken minimiert, wirklich richtig krank zu werden.
Dr. Carsten Schlehem. Gerade eben, Herr Schlehem, waren wir noch beim Rauchen und dem Trend Vapen, dem Rauchen der Teenies. Aber eine andere Trenddroge ist ja Lachgas. Das gibt's bei meinem Zahnarzt auch statt Spritze.
Genau. Lachgas kann auch als, ich sag mal, ein bisschen Betäubungsmittel benutzt werden. Das Gefährliche an Lachgas, wobei Lachgas ist wirklich nicht das Hauptproblem der Drogenabhängigen, aber das Gefährliche bei Lachgas ist, dass es sehr leicht verfügbar ist.
Wie konsumiert man das denn und was soll das bitte schön bringen?
Also Lachgas inhaliert man. Das gibt's in so Metallzylindern, kann man das zum Beispiel besorgen. Das atmet man ein und dann kriegt man für relativ kurze Zeit, 40 Sekunden einen Rausch, der teilweise auch so eine Euphorie auslöst und dann lacht man manchmal, deswegen heißt es auch Lachgas.
Also es ist jetzt keine Stimulation für eine bessere Leistung, sondern es klingt eher nach einer Entspannung.
Das ist eine Entspannung, das ist so eine Art Partydroge, wenn man zusammen ist. Ne? Mhm. Wenn Sie fragen, wer braucht das? Keiner braucht das, aber die Wahrheit ist, das Rauschsein hat schon zur Menschheit schon immer gehört und Lachgas ist eben eine Methode, sich zu berauschen.
Also es ist nicht harmlos, das wollen wir nochmal klar aussprechen.
Es ist nicht harmlos, das auf keinen Fall, aber es hat jetzt auch nicht den höchsten Risikokoeffizienten.
Mhm. Und sind die Hürden hoch, um daran zu kommen? Oder kann auch schon ein 16-Jähriger an Lachgas kommen?
Wenn er sich informiert, kann er ohne Probleme
kommen. Dr. Schlee, sind wir da zu lax mit den Regeln aus Ihrer Sicht als Toxikologe? Wie komme ich an etwas dran?
Das hängt wirklich von der Droge ab. Also ich habe ja gerade gesagt, zur Wahrheit gehört, dass die Menschen sich schon immer berauscht haben. Mhm. Ich glaube, wenn wir ein bisschen differenzieren würden, was ist eine sehr gesundheitsschädigende Droge, was ist eine eher harmlosere Droge und würden das so regulieren, dass die eher harmloseren, also nicht harmlos, aber harmloseren, legal wären und die richtig gesundheitsschädigenden verboten wären, dann würde man die Leute sicherlich zu einem eher harmloseren Rausch anstiften.
Müssten wir konsequenter sein? Also wir haben ja angefangen zu sagen, okay, Raucher nicht mehr in den Clubs, nicht mehr in den Restaurants, nicht mehr in Taxi, nicht mehr in öffentlichen Gebäuden. Das haben wir ja eigentlich alle auch als Gesellschaft angenommen und akzeptiert. Müsste man nicht dann auch sehr viel strenger sein mit dem Verkauf von Alkohol? Vielleicht müsste es in gesonderten Läden zu verkaufen sein, wie in Amerika und nicht so selbstverständlich im Supermarkt neben den Tortelloni und den Tomaten.
Ja, das wäre vielleicht ein Weg, wie man sowas hinkriegen könnte. Beim Rauchen, die Raucherzonen und alles, da gehört natürlich auch dazu, dass der Rauch, den man nicht inhaliert oder den man ausatmet, auch die Leute schädigt, die um einen drumherum sind. Mhm. Also da geht es um den Schutz der anderen auch. Wenn ich jetzt Alkohol trinke, schädigt er erstmal nur mich selbst. Wobei man sagen muss, durch Alkoholiker sind schon Familien zerbrochen und Ähnliches. Ja. Also hat natürlich trotzdem einen Schaden auf die Gesellschaft. Aber ja, ich bin der festen Überzeugung, man muss Drogen nicht unbedingt verbieten. Man muss Alkohol auch nicht unbedingt verbieten. Aber man sollte es nicht wie Bonbons oder, wie Sie gesagt haben, Tortellini einfach im Supermarkt an der Kasse verkaufen.
Und Eltern, sollten die dann noch deutlicher mit ihren Kindern drüber sprechen? Sollten sie mehr aufklären? Und wie machen das Eltern, die selbst vielleicht abends gerne mal zwei Gläser Wein trinken oder wo die Mutter oder der Vater dann raucht? Da fehlt doch dann auch die Distanz.
Das ist total spannend, dass Sie das ansprechen. Also ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, ich trinke ab und zu auch mal ein Bier. Mhm. Und ich habe auch eine Tochter. Im Teenageralter. Und ich rede mit der da einfach drüber. Ich sage, ich trinke jetzt ein Bier, ne? Das macht kann einen gewissen Gesundheitsschaden machen. Aber man muss halt aufpassen, wie viel man trinkt, je weniger man trinkt. Man muss es bewusst trinken, man darf es nicht nur einfach in sich reinschütten. Meistens sagt dann oft immer, ach Papa, lass mich in Ruhe, ich will es nicht schon wieder hören. Aber ja, ich bin der festen Überzeugung, die Eltern können auf humorvolle Art und Weise vielleicht auch, jeder kennt sein Kind ja am besten, da durchaus zu beitragen, dass es für die Kinder nichts Normales ist. Dass sie, wenn sie mal Alkohol trinken oder irgendwas anderes nehmen, dass sie das bewusst tun und nicht einfach nur machen, weil man es halt so macht.
Gerade gehypt unter Schülern Snus, kommt aus Schweden und aus Norwegen, ist so eine Art Kautabak, Oraltabak, dann doch lieber rauchen?
Auf keinen Fall.
Ist das das, was der Handballtrainer sich vor dem Halbfinale auf den Handrücken gelegt und reingezogen hat?
Nee, das ist Schnupftabak wieder.
Ah ja, okay.
Also es gibt verschiedene Tabakprodukte. Schnupftabak ziehen sie sich in die Nase rein.
Stimmt, dann, das ist ja Kautabak.
Genau, dann gibt es diese Snus aus Schweden. Das sind so Beutel, da ist Tabak drin und Nikotin. Das klemmen sich unter die Oberlippe. Das darf aber nur in Schweden verkauft werden. In Deutschland gibt es sowas auch. Das sind aber tabakfreie Beutel. Da ist nur dieses Nikotin drin, das können sich auch unter die Oberlippe hängen.
Gut, nun fahren ja nicht alle in den Sommerferien nach Schweden, aber wenn ein schwedischer Austauschschüler so ein Snus dann mal mitbringt, was hat denn das für eine Wirkung?
Also im Endeffekt hat es ähnliche Wirkung, wie wenn sie eine Zigarette nehmen. Das Nikotin putscht so ein bisschen auf, was sie haben. Das macht den Blick ein bisschen klarer, da werden sie auch abhängig von. Das Tabak hat einen gewissen Geschmack, den sie haben. Man muss ganz klar sagen, das Zeug ist auch nicht ungefährlich. Also gerade da, wo viele Menschen so Snus nehmen, gibt es auch so eine erhöhte Anzahl von Mund-Rachenraum-Tumoren und ähnliches. Aber das Gute ist, sie verbrennen den Tabak nicht.
Okay, ich merke das schon. Das ist so ein bisschen wie beim Vapen, aber trotzdem eben auch kein ganz harmloses Produkt. Und woher kommen denn eigentlich solche Trends? Also sind es dann eher die Jugendlichen oder junge Leute, die was Neues auch ausprobieren? Beobachten Sie das als Toxikologe?
Das sind ganz klar hauptsächlich junge Leute. Das liegt allein schon daran, dass junge Leute eher ein bisschen experimentierfreudiger sind als wir Älteren. Da zähle ich mich jetzt auch dazu, die vielleicht ein bisschen konservativer werden mit dem Alter und erstmal skeptisch sind gegenüber Neuem. Und dann durch die sozialen Medien. Sie haben TikTok, sie haben was weiß ich was, sie haben Instagram, sie haben Snapchat. Den Jugendlichen werden die ganzen Influencer reingespült, die beschreiben, wie toll das ist und ähnliches. Das heißt, man kommt heute viel niederschwelliger an solche Informationen und vor allem an Berichte, wie toll die Leute das finden.
Na dann, Dr. Schlee, müssen wir eigentlich ja nicht nur den Körper, sondern auch mal Social Media detoxen. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und gleich sind wir wieder im Gespräch mit unserem Experten für Alltagsdrogen. So, ihr Lieben, ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit einem Gast, der sich mit dem Rausch auskennt, der Toxikologe Dr. Carsten Schlee. Und lassen uns doch mal reden über Cannabis. Seit dem 1. April dürfen wir Erwachsenen bis zu 50 Gramm Cannabis besitzen und auch konsumieren. Aber klar ist, in der Öffentlichkeit mit 100 Meter Abstand um Schulen, Kita, Spielplätze und Sportstätten bitte nur kiffen. Was sagt denn der Toxikologe? Geht die Teillegalisierung für Sie in Ordnung, Dr.?
Für Erwachsene als Toxikologe definitiv. Auch wieder Risikoprofil müssen Sie sich angucken. Mhm. Ganz klar, wenn Sie Cannabis rauchen, ich rede von Erwachsenen, also für Jugendliche würde ich nicht legalisieren. Wenn Sie als Erwachsener Cannabis rauchen, haben Sie natürlich, oder Cannabis nehmen, Sie können sie auch verbacken oder ähnliches, können Sie wieder einen Gesundheitsschaden hervorrufen. Das ist so. Das kann ein Lungenproblem sein, wenn Sie es verbrennen. Das kann vielleicht sogar eine Psychose sein, wie bei Koffein auch ähnlich, wenn Sie schon eine psychotische Veranlagung in der Familie haben. Aber wenn man sich die Gesundheitsschäden anguckt von Cannabis und zum Beispiel wieder von Alkohol. Wenn Erwachsene Cannabis konsumieren oder Alkohol trinken, ist das Risikoprofil von Alkohol größer.
Das muss man noch mal ganz deutlich sagen. Wer Alkohol konsumiert, erhöht mit jedem Glas Wein oder Bier oder sogar noch härteren Sachen die Chance zu erkranken, ein Krebsrisiko sich einzufangen. Das haben wir jetzt auch noch mal gesagt. Aber der klassische Kiffer, ist der so verpeilt, wie wir ihn alle wahrnehmen? Und was sind Folgen von frühen Kiffen, auch bei Teenagern?
Also man muss bei Cannabis natürlich sagen, vor allem, wenn man hochpotent ist, also mit sehr hohen aktiven Komponenten raucht als Jugendlicher, das wirkt auf die Gehirnentwicklung. Und das kann die Gehirnentwicklung beeinflussen und es kann vor allem, wenn ich weiß, dass ich sehr früh sehr viel Cannabis nehme, kann das auch eher zu Psychosen führen.
Okay.
Also deswegen, bei Jugendlichen bin ich wirklich, was das angeht, eher zurückhaltend. Aber wenn Sie ein gesunder Erwachsener sind, der keinerlei psychotische Prägungen in der Familie oder ähnliches hat, sage ich mal ganz ehrlich, klar ist das nicht gesund. Ich habe es ja schon oft gesagt. Ne? Aber wenn Sie jetzt mal einen Cannabis-Joint rauchen oder ähnliches und sie tun sich zwar ihrer Gesundheit nichts Gutes, dann ist es aber nicht so gefährlich, wie wenn sie sich eine halbe Flasche Wodka hinter die Binde kippen.
Was soll man sagen als Eltern, wenn man dann das Tütchen doch findet in der Jeans vor der Waschmaschine?
Na, verbieten ist immer schwierig, weil die Kinder machen es ja trotzdem, gerade wenn sie unterwegs sind. Die kommen immer dran. An Cannabis kommt man so leicht. Aber es hilft durchaus ein aufklärendes Gespräch, wo man einfach erklärt, was auch die Risiken sein können. Und das muss halt jedes Elternteil dann für sich selbst rausfinden, was es gerade für ein Draht mit seinem Kind, mit seinem Teenager hat. Das ist in der Pubertät ja auch nicht immer ganz leicht. Mhm. Aber einfach aufklären, was kann passieren. Vielleicht auch erklären, deswegen trinke ich mal ein Glas Wein, aber deswegen nehme ich kein Cannabis. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Um auch Eltern einfach eine ein Handwerkszeug mitzugeben, dass sie sich das Wissen aneignen, um solche Gespräche überhaupt führen zu können, um ein gewisses Wissen zu haben.
Und dass man sie führen soll, das ist nochmal wichtig. Also es nicht an die Seite drängen oder verschweigen oder so tun, als hätte man nichts gesehen, sondern es eben auch benennen, wenn der Junge mit einer Alkoholvergiftung nach Hause vor die Tür getragen wird nach einer Party. Ja? Das muss ja Konsequenzen haben, oder?
Ja, total. Das ist ganz wichtig. Aber auch das, und Eltern werden mir da zustimmen, wenn sie dann einfach nur eine Strafe einführen oder ganz schlimm schimpfen oder irgendwelches Hausarrest machen, das bringt nichts. Dann kommt es eher zu einer Trotzreaktion. Mhm. Reden Sie mit den Kindern. Denken Sie vielleicht auch selber, das haben Sie früher auch mal, hatten auch mal Alkoholrausch oder keine Ahnung, Sie haben am nächsten Tag einen Kater gehabt und haben sich übergeben. Das gehört wahrscheinlich auch ein bisschen, ne, zum Rebellentum in der Pubertät dazu. Aber reden Sie mit den Kindern, erklären Sie, was das Problem ist, erklären Sie, wo man aufpassen muss, dass man es im Griff behält. Führen Sie einfach mit den Kindern vernunftbegabte Gespräche wie mit Erwachsenen. Die Kinder sind viel schlauer, als man es oft denkt.
Unbemerkt ins Getränk gekippt, schaltet es für Stunden das Bewusstsein aus. Es ist tückisch, es ist geruchs- und geschmacksneutral. Es wird von Verbrechern ausgenutzt, um Mädchen und Frauen sexuell zu missbrauchen. Wie lange ist GHB im Körper nachweisbar und wofür stehen diese drei Buchstaben, Herr Dr. Schlee?
Also GHB wird auch Liquid Ecstasy genannt. Das ist ein K.O.-Tropfen. Eine Art von K.O.-Tropfen. Und mit diesem GHB kann man sich auch berauschen. Also manche Leute nehmen das absichtlich in kleiner Dosis, um so ein bisschen eine gewisse Euphorie zu kriegen. Wenn es aber zu viel ist, dann werde ich schläfrig, dann verpeile ich ein bisschen, was um mich rum passiert, dann kann man mich leicht steuern. Und ja.
Also das ist dann auch ein Ritt auf der Rasierklinge, so schreiben Sie es ja auch, um da eine Dosierung auch ganz genau auszumachen, ja?
Ganz arg. Wenn ich das selber nehme, um mich zu berauschen, ist es mal das eine, weil ich kenne vielleicht meinen Körper. Aber wenn dass jemanden ins Getränk kippt und der es nicht weiß, dann ist es natürlich total schwierig, weil was bei dem einen schon für einen Rausch sorgt, kann beim anderen schon eine schwere Vergiftung sein.
Es gibt in Apotheken mittlerweile Armbänder, mit denen kann man testen, ob das Getränk clean ist. Sie haben selbst eben erwähnt, Sie haben eine Tochter. Wie können denn gerade junge Frauen darauf achten, dass in der Kneipe oder im Club auch alles safe ist?
Also das ganz Wichtige ist, lassen Sie das Getränk nicht aus den Augen. Man darf sein Glas nicht irgendwo stehen lassen und auf Toilette gehen, weil dann ist schnell mal was reingekippt und ich schmecke das nicht. Lass uns nicht von jemand Fremdes was ausgeben, weil da kann auch was drin sein. Es hört sich jetzt sehr misstrauisch an und hört sich jetzt an, als hätte ich ein schlechtes Menschenbild, aber diese Fälle kommen natürlich immer wieder vor. Getränk nicht aus den Augen lassen. Wenn man mit mehreren unterwegs ist, dass man auf sich aufpasst, wenn jemand plötzlich völlig berauscht ist, obwohl er erst ein Getränk getrunken hat. Und dann, ja, Sie haben diese Armbänder angesprochen, die gibt es teilweise schon in Drogeriemärkten. Da geben Sie ein paar Tropfen von dem Getränk drauf und das Armband soll dann dieses GHB im Getränk detektieren. Das funktioniert bei hohen GHB-Konzentrationen total gut. Das Problem ist, bei niedrigen Konzentrationen merkt es das noch nicht, aber das kann bei Ihnen schon eine Wirkung hervorrufen. Das heißt, das suggeriert natürlich eine Sicherheit, die ich so gar nicht habe, aber was natürlich total gut ist, ist, wenn Sie das Armband anziehen, dann sehen irgendwelche potenziellen Vergewaltiger ja schon, oha, die ist informiert, die passt da auf. Ne?
Okay, also das ist nochmal wichtig, da vorbereitet zu sein, auch das nochmal mit den Kindern ganz deutlich anzusprechen und zu sagen, nicht jeder will dir nur was Gutes, wenn er dir mal ein Getränk ausgibt. Es ist eine Gewalttat und oft eben erinnern sich die Opfer an nichts mehr. Toll, dass Sie heute unser Gast sind, Dr. Carsten Schlee. Wir haben jetzt noch ein Thema, was, glaube ich, ganz wichtig ist, Zucker in allem drin und sehr, sehr hartnäckig als Alltagsdroge.
Bis gleich.
Die wenigsten von uns kennen wahrscheinlich Crystal Meth und Heroin aus dem Alltag. Davon gehe ich mal bei euch aus. Aber die verbreitetsten Drogen, die gibt es ja sowieso im Supermarkt. Alkohol, Kaffee, Zigaretten, Zucker. Und der Zucker, der steckt in so vielen Lebensmitteln, nicht nur in Süßigkeiten. Dr. Carsten Schlee, Sie sind ja Toxikologe. Ist Zucker denn wirklich eine Droge?
Es spricht einiges dafür, es spricht aber auch einiges dagegen. Und auch bei den Wissenschaftlern, die sich mit Zucker beschäftigen, die streiten sich wirklich sehr. Also es gibt eine Wissenschaftlergruppe, die hat schon in vielen Zeitungen im englischsprachigen Raum geschrieben, Zucker ist die schlimmste Droge, schlimmer als Kokain. Also sie haben sogar Ratten versucht, abhängig zu machen mit Kokain und mit Zucker und haben geguckt, wie die reagieren und haben gemerkt, dass die Ratten eher auf Zucker gieren als auf Kokain.
Also Teenager von Milchschnitten, Fruchtzwergen und all den Süßgetränken runterzukriegen, ist ja auch ganz schön schwer.
Ja, das ist so. Also ganz klar, das berichten auch immer wieder Leute, auch im Internet. Sie schaffen es nicht, mit Süßigkeiten aufzuhören, obwohl sie genau wissen, es schadet ihnen, obwohl sie genau wissen, sie fühlen sich danach schlecht. Das ist schon so ein Hinweis darauf, dass es eine Droge ist. Man könnte natürlich auch von einer Substanzgebrauchsstörung schreiben, dass man einfach ein gestörtes Essverhalten hat, was Zucker angeht. Aber ja, ich sage, man kann das theoretisch auch als Droge definieren. positiv.
Aber es hätte ja auch gesundheitliche Konsequenzen. Also zu viel Zucker, wenn ich jetzt an Diabetes denke, macht ja auch etwas mit uns, oder?
Definitiv, das muss man ganz klar sagen. Also wenig Zucker braucht man ja sogar zum Überleben. Wobei ich jetzt nicht nur von diesem weißen Kristallzucker spreche, sondern Zucker ist ja auch in Brot und in Milch und in allem drin. Aber der Körper braucht Zucker als schnell verfügbare Energie. Aber ja, dieses extreme Übermaß an Zucker, die Tafel Schokolade, den Mars-Riegel, den Snickers-Riegel, diese ganzen Softdrinks, wo unglaublich viel Zucker
ertappt.
Zu
sich.
Ja, das isst ja jeder mal gern. Aber ich sag mal, wenn Sie mal einen Snickers essen und dann vielleicht mal wieder nächsten Tag keins, dann ist das auch nicht wild. Aber wenn Sie jeden Tag einen Snickers essen und dazu auch noch einen Liter Cola trinken, dann macht das natürlich was mit Ihrem Körper. Sie können Richtung Fettleber gehen, Sie können Herz-Kreislauf-Erkrankungen kriegen, die Arterien können verkalken. Also ja, Sie können sich mit Zucker, mit zu viel Zucker, mit einem Übermaß an Zucker, Gesundheitsschäden zuführen. Und das ist wieder der Exzess, das Übermaß.
Und wenn ich auf unsere toxikologische Reise heute ein bisschen schaue, muss man ja im Grunde auch ehrlich mit sich selber sein. Wie viel konsumiere ich? Wo habe ich vielleicht schon Abhängigkeit? Wo müsste ich vielleicht auch mal auf Entzug gehen? Das heißt, man muss sich ja, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, auch ehrlich machen mit sich selbst oder mit dem Partner, der Partnerin.
Total, das ist total wichtig. Die Selbsterkenntnis, dass man vielleicht mit einem Stoff ein Problem hat, ist immens wichtig. Und jetzt, wenn ich einfach mal Koffein und Zucker kurz anspreche nochmal, was Sie gerade gesagt haben. Ich weiß für mich, ich bin koffeinabhängig. Ich trinke meine 3, 4, 5 Tassen Kaffee am Tag. Das ist aber erstmal in dem Bereich, sage ich mal, nicht schlimm. Ich lasse mich auch regelmäßig checken. Ich habe ein relativ gesundes Herz-Kreislauf-System und ich mache regelmäßig meinen Kaffeeentzug, was ich ja vorhin gesagt habe. Das ist so. Und dann weiß ich aber auch, zum Beispiel, wenn ich Stressphasen habe, dann neige ich auch dazu, viel Zucker zu mir zu nehmen. Also nicht regelmäßig, aber wenn ich Stressphasen habe, dann ist es so. Und das weiß ich definitiv, das tut dem Körper einfach nicht gut, wenn man zu viel Zucker isst, das ist einfach nicht gesund.
In unserem Alltag sind unglaublich viele Schadstoffe und die sind nicht immer nur verdeckt. Ja? Sie können uns krank machen, wir sollten uns schützen und das fand ich war eine ganz spannende Reise mit Ihnen heute, lieber Dr. Schlee. Unser Gespräch kann man nochmal nachhören in der ARD Audiothek und natürlich auch hier bei HR3 im Podcast. Jetzt viel Spaß beim Entzug wünsche ich Ihnen mal, ne? Wenn ich Sie jetzt wieder rauslasse aus dem Studio.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Nein, war nur Spaß. Vielen Dank für Ihre Offenheit und für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Alkohol, Cannabis, Tabletten, das alles wird ein Problem, wenn es zur Sucht wird. In Süchtig nach alles begibt sich Reporter Hubertus Hubi Koch auf eine Reise durch verschiedene Süchte. Es geht nicht nur um die klassischen Drogen, auch um Verhaltenssüchte wie Glücksspiel und Shopping oder die natürlichste Droge der Welt, die Liebe. Und sind wir nicht auch gesellschaftlich abhängig vom Auto, von Alkohol oder dem Smartphone? Süchtig nach alles findet ihr in der ARD Audiothek.